Sempre faz.
Willkommen bei Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Heute geht es bei uns um Pflanzen. Und hier könnt ihr auch schon ein Stück über bzw. für Pflanzen hören. Das ist Mort Garson mit Music to Thuth, the Savage Snake Plant. Der kanadische Musiker hat viele Theme-Songs und Music-Cues fürs Fernsehen gemacht, aber auch ein ganzes Album in dieser Fasson, also mit modularen Synthes. Und das heißt Mother Earth's Plantasia, ist von 1976 und rausgekommen speziell für Pflanzen und Pflanzenliebhaberinnen. Warm Music for Plants and Those Who Love Them. Bei uns geht es heute aber auch um Pflanzen, die vielleicht gar nicht so sehr geliebt werden, zumindest nicht von allen Seiten. Es geht nämlich um Neophyten und invasive Pflanzen. Warum man aber auch die nicht von vornherein verteufeln sollte, erklärt die Vegetationsökologin Sabrina Bühn in ihrem ersten Hörbeitrag zum postkoronalen Lab. Und den dürfen wir heute spielen. Willkommen zu diesem ersten Hörbeitrag des Postkoronal Lab. Wir sind ein transdisziplinäres Labor zur Grundlagenforschung ökologischer sowie sozialer Zukunftsfragen und Utopien. Das Postkoronal Lab sitzt im Sonnenpark in St. Pölten und wird von den Vereinen Sonnenpark und LAMES begleitet. Dort, in der Landeshauptstadt Niederösterreichs, wurden auch bereits die ersten Grundsteine für die Erforschung von neuen Solidaritäten und Allianzen zwischenmenschlicher, aber auch nichtmenschlicher Natur gelegt. Moderiert wird diese Folge von mir, Julia Grillmeier. Die Interviews, das Konzept, der Text und der Ton sind von Sabrina Bühn. Der Schnitt erfolgte in Zusammenarbeit. Das Postkoronal Lab wird derzeit geleitet von Thomas Ziehofer-Kien, Roland Ruhm, Kilian Jörg und Sabrina Bühn. Für diesen Hörbeitrag haben wir uns für das teilweise sehr emotionale Thema der biologischen Invasoren mit GesprächspartnerInnen aus der Wissenschaft und Forschung und auch aus der Kunst unterhalten. Dazu durchziehen auch invasive Sounds, gesammelt von Stefan Vogelsinger vom Kollektiv Setzkasten Extern mit ihren wellenden Äther und werden immer wieder zwischen den Interviews aufsprießen und Wurzeln schlagen. Aufgezeichnet wird dieser Beitrag direkt im Naturschutzgebiet der Lobau an der Dächernklacke. Was folgt, ist ein Hörbeitrag aus den spannenden Interviews zum Thema biologische Invasoren am Schwerpunktbeispiel Neophyten und Naturschutz. Dazu werden Texte gelesen von Josef Reichholf, Fred Pierce und Wolfgang Nentwick. Den Aufschlag zu dieser Stimmen- und Stimmungssammlung macht Bernd Lenzner von der Uni Wien. Bernd forscht derzeit beim Invasive Alien Species Assessment bei IPBES. Science and Policy for People and Nature, Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Und Bernd hat sich auf invasive Arten spezialisiert. Wir haben ihn am Institut für Botanik und Biodiversitätsforschung in Wien getroffen, um die Grundfragen rund um Neophyten zu klären. Außerdem gibt es Einblicke in die akademischen Perspektiven zur Gruppe der Invasoren.
Ich habe Geoökologie in Bayreuth studiert damals, was so
Umweltnaturwissenschaften sind. Also es geht um die Beziehung von verschiedenen Umweltsystemen zueinander, wie Biosphäre interagiert mit der Hydrosphäre, mit dem Klima und so weiter. Invasive Arten sind halt ein spannender Aspekt von der Biosphäre selber und sind halt so ein bisschen dieses Bindeglied auch zwischen unserem menschlichen Tun oder diesen sozioökonomischen Effekten oder Treibern, die es gibt in der Welt und wie das Biodiversität oder die Verbreitung von Arten beeinflusst. Dann gibt es verschiedene Stadien innerhalb dieses Invasionsprozesses. Wenn eine Art irgendwo ankommt, dann ist sie im Normalfall erstmal eine unbeständige Art. Als klassische Beispiele sind sowas wie Zierpflanzen, Arten, die wir in Gärten haben, die wir im Winter wieder reinholen, weil sie einfach nicht hier überleben können. Diese können aber dann in der Folge oder wenn wir viele Arten einbringen oder wenn sie sich anpassen oder sich das Klima verändert, können sie anfangen, sich zu etablieren. Das bedeutet, sie schaffen es in den natürlichen Räumen Populationen zu bilden, die überdauern können, die sich selbst erhalten können. Und ein kleinerer Teil davon wiederum kann dann invasiv werden. Also eine Definition, die ist sehr stark darauf ausgelegt, dass diese Arten sich sehr stark verbreiten können. Und eine andere Definition, die spielt so ein bisschen mehr auf die Impacts, die Einflüsse dieser Arten ab, sodass halt Arten invasiv sind, die negative Einflüsse auf die Ökosysteme haben, auf Prozesse oder heimische Arten verdrängen oder aber auch ökonomischen Schaden oder gesundheitlichen Schaden anrichten können. Bei Mikroben oder Mikroorganismen ist es oft schwieriger, das festzulegen, weil wir für viele Arten gar nicht wissen, wo sie heimisch sind oder nicht. Also weil wir nicht wissen, ob die Arten vor 10, 50, 100 Jahren schon mal eingeführt wurden und wir haben sie nur einfach noch nicht beschrieben gehabt. Es gibt verschiedene Kosten, die da evaluiert werden. Das eine sind zum Beispiel Managementkosten. Zum Beispiel versuchen, die Population klein zu halten oder Arten eventuell sogar loszuwerden, sofern es möglich ist. Dann entstehen Kosten und die kann man natürlich sehr gut evaluieren oder halt aufnehmen. Das andere ist, es gibt so diese Präventionskosten. Gerade zum Beispiel für Pflanzen gibt es phytosanitäre Maßnahmen. Also es gibt zum Beispiel Holzmaterial, Verpackungsmaterial, bearbeitet werden muss, dass Arten nicht zum Beispiel zufällig in diesen Materialien transportiert werden können. Das sind auch Kosten, die real entstehen, die man aufnehmen kann, die man sich anschauen kann. Und dann gibt es auch diese Ideen, Ökosystem oder Dienstleistung einen Wert zuzugeben. Das kommt ein bisschen aus dieser Ökosystem-Dienstleistungs-Diskussion, dass einem Ökosystem oder einer Funktion ein monetärer Wert zugeordnet wird. Und wenn durch zum Beispiel eine eingeführte invasive Art dieser Prozess oder diese Systemleistung reduziert oder verloren geht, dann wird dieser Wert der invasiven Art zugeschrieben. Das ist sicherlich gerechtfertigt und es ist sicher auch wichtig, dieses System oder diese Überlegungen kritisch zu sehen oder zu hinterfragen und zu diskutieren. Also ich weiß auch, dass in dieser Ökosystem-Dienstleistungsdiskussion, dass vor allem zu Anfang, als es aufgekommen ist, da viel diskutiert wurde. Aber es ist eine Möglichkeit, eben den Einfluss von invasiven Arten zu erörtern und in manchen Diskussionen oder auch in einem politischen Rahmen oder in einem wirtschaftlichen Rahmen kann es schon hilfreich sein, monetäre Werte Arten zuzuweisen. Das ist aber natürlich auch immer kontextspezifisch. Also gleichzeitig ist auch so ein bisschen die Frage, oder es ist auch eine Wertvorstellungsfrage, ob wir Natur oder Arten einen monetären Wert zuweisen können, um damit zu rechtfertigen, dass wir diese Arten managen sollen oder nicht. Ich will auf jeden Fall ein bisschen über das Projekt reden. Also das Projekt heißt Alien Scenarios und genau wie der Name so impliziert, geht es darum, Zukunftsszenarien für nicht heimische Arten oder gebietsfremde Arten zu entwickeln oder zu entwerfen. Was Szenarios sind, das kennt man zum Beispiel sehr stark aus der Klimaforschung. Und sowas gibt es für verschiedene Teile des globalen Systems und des globalen Wandels. Also es gibt es nicht nur für Klima, sondern es gibt auch Landnutzungsveränderungen, also wie verändert sich die Landnutzung in der Zukunft oder wie verändern sich zum Beispiel die menschliche Population in verschiedenen Regionen der Welt. Und sowas gibt es momentan noch nicht für biologische Invasionen oder nicht heimische Arten, was unter anderem auch daran lag, dass die Datenverfügbarkeit bis vor einigen Jahren noch nicht gegeben war. Aber dadurch, dass sich das in den letzten Jahren sehr stark entwickelt und verbessert hat, sind wir der Meinung, dass jetzt möglich ist, diese Szenarien auch für biologische Invasionen zu entwickeln. Und die Idee ist, erstmal qualitative Storylines oder so Narrative zu entwickeln, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, in die wir uns entwickeln oder in der sich unsere Welt entwickelt und was das eigentlich für Auswirkungen auf biologische Invasionen hätte. Invasionsbiologie gibt es natürlich auch genug Forschung, die sich zum Beispiel mit positiven oder mutualistischen Interaktionen von Arten beschäftigt. Das kennt man zum Beispiel sehr stark auch aus der Gewürzökologie, wo wir Arten haben, die es anderen Arten erleichtert, sich irgendwo anzusiedeln oder einen Lebensraum zu erschließen, also diese Facilitation-Effekte. In Bezug auf invasive Arten ist es schwierig, vielleicht in einem rein biologischen Kontext schwierig. Es gibt natürlich Arten, die Benefits zum Beispiel für uns als Menschen haben. Also es gibt sowohl, wenn man so sagen will, positive als auch negative Effekte, die invasive Arten haben können in einem sozioökologischen Kontext. Ich meine, wir haben viele Arten, nicht heimische Arten, die jetzt nicht zwingend invasiv sind, aber gebietsfremde Arten sind, die wir nutzen. Zum Beispiel in der Forstwirtschaft gibt es das viel, dass zum Beispiel nordamerikanische Douglasien gepflanzt werden, auch mit der Intention, eventuell den Klimawandel oder mit der Veränderung des Klimas die Wälder entsprechend umzubauen. Es gibt ein ganz spannendes Projekt auch hier am Institut, wo es darum geht, innerhalb einer Art wärmeangepasste Arten zu finden und diese dann zu vermehren, um auf zum Beispiel diese Klimaeffekte oder diese Klimaveränderungen zu reagieren. Ja, ich glaube, es ist schwierig, das Thema so ganz an dieser anthropozentrischen Sicht zu entkoppeln. Oder ich weiß auch nicht, ob ich dazu fähig bin, das klar zu entkoppeln. Wenn wir über Biodiversitätsverlust oder Artenverlust reden, dann geht es ja natürlich oft um Ökosysteme, Ökosystemfunktionen und auch unser Interesse an bestimmten Prozessen, die bereitgestellt werden. Man kann argumentieren, dass wir als Mensch Teil der Natur sind und Prozesse natürlich verlaufen oder dass dadurch die Verbringung von Arten, wie wir sie machen, das ein natürlicher Prozess ist. Ich würde dem widersprechen, weil wir doch eine Art sind, die sehr grundlegend unsere Welt verändert. Zum Beispiel hier, wie wir auch hier sehen, Arten, die irgendwo über Jahrtausende, Jahrmillionen hinweg sich evolutionär angepasst haben, über biogeografische Grenzen hinweg verbringen, was sie alleine nicht imstande gewesen wären. Wir wissen eigentlich nicht genau, was das für Einflüsse hat, wenn wir Arten von A nach B transportieren. Deswegen sollten wir eher versuchen, das nicht zu tun. Oder halt biologische Invasionen versuchen zu managen oder zu mitigieren, sofern uns das möglich ist. Also ein bisschen so in den medizinischen Bereich denkt, die meisten Medikamente, die wir haben, basieren auf pflanzlichen oder natürlichen Wirkstoffen. Und deswegen ist schon allein in unserem eigenen Interesse wichtig, Biodiversität oder Diversität zu erhalten. Ja, ein bisschen wie vorher gesagt, ich glaube nicht, dass wir invasive Arten in dem Sinne so stark in ihrer Nutzung bewerben sollten, weil ich glaube, dass auch viel Artenschutz oder naturschutzrechtliche Komplikationen aufweisen kann. Wir sehen das in manchen invasiven Arten, die halt vor langer Zeit irgendwo eingeführt worden sind und auch kulturell angenommen und integriert wurden und für viele Menschen gar nicht mehr als nicht heimische Arten wahrgenommen werden. Also das menschliche oder kollektive Gedächtnis vergisst auch gerne dann irgendwann, dass eine Art eigentlich gar nicht hier vorkommt oder wenn die Arten schon sehr lange etabliert sind, zum Beispiel manche Regionen mit nicht heimischen Arten dafür werben, dass Touristen kommen. Deswegen bin ich ein bisschen zurückhaltend oder skeptisch, dass wirklich hier so Einvernehmen von invasiven Arten der richtige Weg ist.
Die Skepsis in Bezug auf erfolgreiches Florieren miteinander kommt nicht von irgendwoher. Die Angst, gewohnte Lebensräume zu verlieren oder sogar ganze Arten, siehe auch das große sechste Massensterben, ist der Motor für den Naturschutz, so wie wir ihn kennen. Josef Reichholf, Ökologe, Zoologe und Evolutionsbiologe, fasst die Schwierigkeiten dieser Perspektive in seinem Buch Naturschutz, Krise und Zukunft wie folgt zusammen.
Seine Wurzeln hat der Naturschutz im Heimatschutz. Damit ist selbstverständlich nicht der Heimatschutz gemeint, mit dem sich die Vereinigten Staaten in der Gegenwart gegen Angriffe von Terroristen verteidigen wollten, sondern eine europäische Bewegung des 19. Jahrhunderts, die sich der Erhaltung der Eigenarten und Schönheiten der Heimat verschrieben hatte. Ausgelöst wurde diese Bewegung einst durch die sich überstürzende Industrialisierung, den Ruß und das Elend der Arbeitersiedlungen sowie der ausufernden Städte. Das gute Land sollte einen Ausgleich bieten zur schlechten Stadt. Bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hat sich diese Vorstellung gehalten und zum Klischee verfestigt. Diese Mentalität wurde zum Kernstück des modernen Naturschutzes. Sie wird kaum einmal mit Blick auf ihren historischen Ursprung hinterfragt. Es gilt als ausgemacht, dass früher fast alles besser war. Früher bezieht sich dabei meist auf das 19. und das frühe 20. Jahrhundert. Die Natur jener Zeit wurde zum Leitbild für die Zukunft und zur Bewertungsgrundlage für Veränderungen in der Gegenwart. Das alles hat in der Tat ungleich mehr mit Nostalgie als mit Wissenschaft zu tun, auch wenn sich gerade der moderne Naturschutz besonders wissenschaftlich gibt. Wie kommt es aber, dass tatsächlich einige Arten, die, nennen wir es mal so, noch nicht allzu lange im Lande sind, plötzlich derart invasiv werden konnten, dass man mit viel Aufwand gegen sie zu Felde zieht? Die Lösung dieses vermeintlichen Rätsels ergibt sich bei näherer Betrachtung der betreffenden invasiv gewordenen Arten. Wo leben sie und wovon? Das sind die beiden entscheidenden Fragen. Die Antwort ist ganz einfach. Sie leben dort erfolgreich, wo der Mensch ihnen buchstäblich den Nährboden zubereitet hat. Und sie leben von Stoffen, die in unnatürlichen Massen produziert werden. Der Riesenbärenklau braucht für sein Wuchern einen sehr mineralstoff-, vor allem stickstoffreichen Boden. Er bekommt diesen an den Feldrändern und Gräben durch die landwirtschaftliche Überdüngung serviert. Entlang der Autobahnen liefern die mit hohen Drehzahlen fahrenden Autos den Dünger in Form von verbranntem Luftstickstoff. Zwischen 30 und 60 Kilogramm Stickstoff gehen pro Hektar und Jahr als Düngung aus der Luft über dem ganzen Land nieder. Vor dem Zweiten Weltkrieg hätte man eine solche Menge noch als erstrebenswerte Volldüngung für die Landwirtschaft erachtet. Es ist insofern kein Wunder, dass sich die so stark mit Nitraten und anderen das Pflanzenwachstum fördernden Stoffe aus der Landwirtschaft belasteten Gräben und Bachländer mit großen Beständen des schön rot, rosa oder weiß blühenden, drüsigen Springkrauts überziehen. Die Überdüngung ist also der Grund, weshalb einige wenige Pflanzen so invasiv werden konnten. Es liegt keineswegs an ihrer bösen Natur. Und viele Insekten haben zur rasanten Ausbreitung dieser Arten ohnehin eine ganz andere Haltung als wir Menschen.
Aus Naturschutzkrise und Zukunft von Josef Reichholf. 2010 erschienen bei Suhrkamp Insel. Der, die und das Fremde durchdringen und durchmischen Leben und Lebensformen, kreieren dabei und zerstören. Sich dieser pflanzlichen Fremdlinge auf etablierte soziokulturelle Art anzunehmen, hat sich Violetta Leitner mit ihrem Projekt IZMP, dem Integrationszentrum für migrierte Pflanzen, angenommen.
Also auf die Thematik der Invasoren, der sogenannten, bin ich durch mein Diplom 2017 aufmerksam geworden. Und zwar wollte ich mich gern mit migrierenden Wesen beschäftigen und bin dann auf die invasiven Neophyten gestoßen. Also Pflanzen, die indirekt und direkt durch Menschen in andere Gebiete gelangten seit 1492. Dabei habe ich eben besonders interessant gefunden, wie die Sprache über die Pflanzen eben sich verändert hat und wie politisch diese aufgeladen ist, also wann eben eine Pflanze eine Problempflanze wird und wie dies eben auch auf Menschen übertragen wird. Ich habe festgestellt, dass dabei sehr oft wirtschaftliche Gründe im Vordergrund stehen, beispielsweise der japanische Staudenknöterich, der eben als Dekorationspflanze eingeführt wurde, beziehungsweise für die Imkerei, dann aber spätestens 2012 eine Problempflanze wurde, durch den Parkbau in London für das Olympiastadion, weil eben die Beseitigung sehr teuer war. Ich habe das Integrationszentrum für migrierte Pflanzen 2017 gegründet, jetzt in kurzer Form IZMP. Und in diesem Integrationszentrum werden fremde Pflanzen im Sprachlabor untersucht, mit Deutsch- und Verhaltenskursen beschallt. Und während dieser Beschallung wird der Widerstandswert gemessen. Und dieser Widerstandswert zeigt dann eben den Integrationsindikator auf. Das heißt, Ein niedriger Widerstandswert bedeutet auch ein hoher Integrationswert. Das heißt, die Pflanze dürfte in dem Fall bleiben und erhält auch den Integrationspass. Und ich fand es eben besonders spannend, dass sich sehr viele Leute bei mir direkt gemeldet haben und sich eigentlich dagegen gewehrt haben, die Pflanzen rauszuschmeißen, rauszuroten, weil sie irgendwie so einen emotionalen Bezug zu den Pflanzen hergestellt haben. Aber ich fand es trotzdem immer wieder spannend, auch in meiner Recherche im vorangegangenen Projekt, wie emotional die Sprache über Pflanzen aufgeladen ist und welche Bedeutung diese Pflanzen noch haben. Ich würde definitiv sagen, man kann über eine Art von Rassismus sprechen, weil eben die Sprache über Pflanzen nie allein die Sprache über Pflanzen ist und auch eine neutral versuchte Definition von Pflanzen aus der Biologie niemals neutral bleiben kann. Denn der Mensch ladet eben diese Begriffe immer auf und es gibt eine negative und eine positive Konnotation. Und mir ist das schon bewusst geworden in meiner Recherche, wie politisch diese Begriffe verwendet werden und eben auf die Menschen übertragen werden in bestimmten politischen Kampagnen, in bestimmten Zeiten, wo über invasive Neophyten gesprochen wird, in Foren, wo wirklich direkt die Pflanzen den Menschen gleichgesetzt werden, also Invasoren, die rausgeschmissen werden müssen, dabei wirklich explizit Asylanten, Asylantinnen gemeint worden sind oder auch Menschen mit Migrationshintergrund, die schon länger in einem anderen Land leben. Das hat mich ziemlich geschockt und schockiert mich immer noch, wie stark das auch jetzt noch verwendet wird. Ich glaube auch, es braucht hier neue Denkweisen, neue Konzepte, wie man eben gemeinsam lebt in Zukunft und diesen Dualismus aufbrechen kann. Dabei ist eben wichtig, irgendwo dieses menschliche Denken zu verlassen und sich ein bisschen mehr in andere Wesen zu verwandeln und Symbiosen einzugehen. Vielleicht müsste man noch einen Schritt weiter gehen und eben diese menschliche Form, die Hülle verlassen und irgendwie in ein gemeinsames Leben finden. Und ich finde auch, die Technik kann da, die technischen Errungenschaften können da auf jeden Fall auch dazu zählen. Das heißt, wir beginnen ja auch schon andere Wesen zu werden, indem wir eben diese technischen Natur uns aneignen oder auch in Symbiose mit dem Handy, mit dem Smartphone. Das sind ja auch Erweiterungen unseres Körpers und so könnte man eben weiterdenken, in Erweiterung über die Technik zur Natur zu kommen und andere Lebensweisen zu schaffen, sich zu erdenken. Für mich sind da Pflanzen zum Beispiel auch wie kleine Computer. Es kann auch ein gutes Vorbild sein, die viel Information und Daten speichern in den Wurzeln. Vielleicht müsste man auch nochmal einen Schritt zurückgehen und Denkweisen nochmal reflektieren eben, um zu sehen, wie kann man in Zukunft miteinander leben und eben es werden bestimmt noch andere Viren auf uns zukommen und Krisen. Vielleicht sollten wir da eben unser momentanes Leben überdenken, wie also das kapitalistische System, auch die Wirtschaft, wie wir eben mit uns und der Umwelt und den Menschen umgehen und miteinander anders können.
Es wird immer klarer, worum es auch bei diesen Invasoren wieder einmal geht. Den Nutzen oder Schaden für die Wirtschaft oder vereinfacht für uns Menschen. Alexandra Frußdorfer, ebenfalls Künstlerin, hat diese Problemüberlegung zugespitzt. In ihrer Diplomarbeit Menu from the Wild. Eat the rich, rich in numbers kann dieser Ansatz übersetzt werden. Aber nun hören wir, was Alexandra selbst dazu zu sagen hat.
Wir sind die Günstlinge der Invasoren eigentlich und jetzt sind sie das große Problem, weil wir halt merken, was die Konsequenzen daraus sind eigentlich für uns. Wann ist der Punkt des Unnatürlichen da und wann bekommt man das Gefühl, man muss irgendeine Art Naturzustand wiederherstellen? Da haben wir eben das Thema der invasiven Arten, die ja quasi da zu einem politischen Feind EU-weit fast erkoren worden sind, haben wir das ja angesprochen, weil es teilweise Pflanzen sind und Tiere, die schon sehr lange da leben und wo, wie eben auch schon die Violette erwähnt hat, wo eben die Menschen sehr viel Verantwortung darin haben, dass sie überhaupt hierher gekommen sind. Diese bauliche Abgrenzung zwischen Kultur und Natur ist auch ein Dualismus Kultur-Natur, der sich durch Gebäudehüllen eigentlich in unserer Realität ja ganz ersichtlich manifestiert, dass sie den quasi durchlässt, dass sie diese Grenze durchlässiger gestalte und quasi andere Tiere, andere Pflanzen, Lebewesen in unsere Kulturräume einlade. Im Sinne von Verständnis oder sich in andere Lebewesen hineinzuversetzen und quasi eine Beziehung überhaupt aufzubauen, dass es überhaupt emotional möglich ist, gibt es halt auch total spannende Ansätze, wo Künstlerinnen oder Forscherinnen versuchen, mit Algorithmen Vogelgezwitscher, ja, verschiedene Sprachen verschiedener Tiere zu entschlüsseln und so irgendwie mehr über die Lebensweise und das Gefühlsleben oder was auch immer herauszufinden. Das heißt, ich glaube schon, dass eben diese Technologie uns diese Kommunikation und dieses Verständnis irgendwie auch erleichtern kann oder ermöglichen kann. Ich sehe das genauso, dass das Thema sehr oft gern instrumentalisiert wird und quasi diese ökologischen Belange, die ja sehr unterschiedlich eigentlich zu bewerten sind, dann für politische Zwecke missbraucht oder gebraucht werden und gar nicht die Erscheinung an sich an Pflanzen üblicherweise, also glaube ich beim Großteil der Bevölkerung. Ich selber sehe es ein bisschen anders, weil der Rassismus jetzt aber wirklich auf die Ökologie und auf die Pflanzen selbst zu sprechen kommt, glaube ich, dass der von Grund auf nicht so einfach so ein Selbstläufer ist, wie es jetzt beim Menschen oder im politischen Sinne ist, sondern dass viele Leute ja gar nicht wissen, ob eine Pflanze fremd ist oder nicht, oder gar nicht sehen, diese nicht erkennen, weil ja der Mensch sehr häufig an Plant Blindness leidet und Pflanzen ja ohnehin gerne ignoriert werden oder nicht beachtet und das natürlich auch mit Wissen zu tun hat und nicht so sehr mit dieser Thematik überhaupt konfrontiert ist. Das heißt, ich glaube, das Wissen um die Fremdheit macht es erst zu Rassismusmaterial. Ja, im Gegensatz zu dem integrativen Ansatz von der Violetta habe ich da eher kurzen Prozess mit den Invasoren vorgeschlagen. Und die Idee von meinem Diplomarbeit ursprünglichen ist eben, die Invasoren auf unsere Speisekarte zu setzen. Nicht nur in dem Sinne um das Aufessen, sondern auch vor allem darum, dass man sich überhaupt einmal darüber Gedanken macht, okay, wo kommen diese Arten überhaupt her, warum sind sie hergekommen, was spielen wir dafür eine Rolle und was sind die Implikationen dann eigentlich am Ende. Die Rechtfertigung hinter der Idee war ja quasi der Naturschutz und die Biodiversität, ja, also die invasiven Arten aufessen, um den anderen Arten Luft zu geben oder Platz zu geben und quasi eine Balance herzustellen, eine ökologische. Und es ist natürlich jetzt aus einer sehr menschzentrierten Perspektive diese Idee, weil diese Balance, von der man da spricht, das ist eine Balance, die für uns ideal ist. Ja? Eine romantisierte Vorstellung, wie Natur aussehen sollte, wer darin Platz haben darf oder kann. Und das war irgendwie so ein Anstoß für mich. Also grundsätzlich muss ich sagen, ich kann der Idee natürlich noch immer positive Aspekte abgewinnen, weil es ein relativ sensibler Ansatz ist, hier Managementmaßnahmen zu setzen, wenn man so ganz pragmatisch ausdrückt. Auf der anderen Seite, was mich sehr daran stört, ist, dass wir als Menschen, die diese Invasionen verursacht haben, dann wieder einen ökonomischen Nutzen daraus haben. Das heißt, wir haben zuerst schon aus meist ökonomischen Gründen diese Tiere und Pflanzen eingeführt, egal ob sie jetzt eingeschleppt wurden oder als Urlaubssouvenirs mitgenommen wurden oder Parkbegrünungen. Und am Ende merkt man, okay, es funktioniert doch nicht. Pflanzen, Tiere entwickeln ein Eigenleben, sind nicht so einfach kontrollierbar. Jetzt haben wir ein Problem und jetzt schauen wir, wie wir das Problem so gut wie möglich wieder selber nutzen für unsere Zwecke.
Die Bereitschaft dafür, neue Symbiosen einzugehen mit diesen neuen Spezies, seien sie vegetative oder mikrobielle Art, ist also eher zurückhaltend. In Fachliteratur dazu wird immer wieder verstärkt hingewiesen auf die Gefährlichkeit von Fremden und Neuen in unserer Welt.
Nicht einheimische Arten können einheimische Arten verdrängen. Dies kann zu einer Reduktion der einheimischen Biodiversität und damit zu einer Verarmung führen. Einheimische Arten können zuerst lokal ausgerottet werden. Dies kann später zu globalem Aussterben führen. Die zugrunde liegenden Mechanismen sind verschieden und reichen von einer Verdrängung durch Konkurrenz über direkte Prädation bis hin zu einer Infektion mit Krankheitserreger oder Parasiten. Hybridisierung führt in der Regel dazu, dass die einheimische Art ihre genetische Identität verliert. Generell hört man oft, dass die Ausrottung einer Art in ihrem Invasionsgebiet sehr schwer bzw. sogar unmöglich sei. Wichtig ist daher festzuhalten, dass es prinzipiell möglich ist, jede invasive Art gezielt auszurotten, sofern nur der politische Wille und die benötigten Mittel vorhanden sind. Eine Reihe von Beispielen haben belegt, dass Ausrottungsaktionen auch von schwierigen Arten erfolgreich durchgeführt werden können. Es gelang ja sogar, das Pockenvirus weltweit auszurotten.
Aus Invasive Arten von Wolfgang Nentwick. 2010 erschienen beim UTB Verlag.
Nanus Folium, Nanus Schwärmum.
Einer der spannendsten Beiträge in der Literatur stammt dabei von dem Briten Fred Pearce, Autor und wissenschaftlicher Journalist zu den Themen des menschengemachten Klimawandels und anderen ökologischen Schwerpunkten für The New Scientist, The Guardian, The Independent, Popular Science und viele andere. Sein Buch The New Wild richtet einen scharfen, differenzierenden Blick auf die Eindringlinge um uns herum.
Well, oddly, I began with the idea of writing a narrative about the dangers created by alien species and the havoc that they wreaked on the planet. I'm an environment journalist, and I've been writing those kind of stories for many years on the basis of reports from environmental NGOs and sometimes from scientists. And I began to play around with the idea and put together a proposal. But the more I looked into it, the less kind of convinced I was that there was, you know, there was really the alien species were, as is sometimes said, the second most damaging effect on the environment after climate change. And it seemed to me that quite often they were quite good news. They were adaptable species. They were pioneer species, and they were quite good at moving into areas where humans had really messed up the environment through pollution or whatever, or if the climate was changing, they were often the fastest species to move in and kind of take advantage. And also that many of the stories about damage caused by alien species seem to be unreliable, should we say. Sometimes the statistics had just been hyped, but quite often people were just assuming that any change was bad, and therefore that if they could identify a change in species composition or some feature of an environment that changed after the arrival of alien species, they just assumed that one should call that bad. And I began to question that. Well, why is change bad? And then I began to look at the literature about ecosystems and how they function. And it was quite clear that there was two schools of thought here, one of which said ecosystems, if you like, were perfected in some way, that, you know, you had the perfect natural, pristine, untouched rainforest or peat bog or whatever it was. But then there was another school of thought which said, well, nature's constantly changing all the time. Wherever we look, wherever we analyze species composition, there's a constant turnover. There's species coming, species going. This is quite normal. If you like, the essential feature of nature is change, not stability. And if you take that view, then, you know, the arrival of a new species is very different. It's not to say that they don't cause change, and it's not to say that that change sometimes isn't quite destructive for existing species or indeed for human activity, or it may be just something that aesthetically we don't like. But it seemed to me dangerous to just assume that change was bad and that alien species were bad. Because if change is constant, then maybe alien species are good. They're part of change. They're part of nature's adaptability. They're part of how nature moves on. And especially in the time of climate change, when the climate is unstable and it's going to carry on however much we do to prevent climate change, we're in a period of which climate is going to be changing for a while on quite a fast basis. Then maybe alien species are exactly, or it's almost nature's response to that. Alien species are going to move around the world more and more and more to keep up with changing climate zones. But the question is how you do conservation. And it seems to me that if conservation is just about preserving what's there and not embracing the idea of change, then it is dangerous. Not least because that will restrict the ability of nature to respond to any kind of change, but climate change especially. We've done an awful lot of damage. And if nature is going to respond to that, then it's going to do it through change. In other words, what we should be conserving is nature's ability to adapt, not individual ecosystems in their current state. Clearly, some of the more dangerous in terms of our human perspective, invasive and alien species are diseases. They may be plant diseases or human diseases or animal diseases because they're very disruptive and they can, you know, viruses especially can move around very, very fast. And in our globalized world, it's undoubtedly true that we're at greater risk. So, I mean, there's a lot of chaos in the system and we shouldn't kind of reach for too simplistic solutions. But undoubtedly, in the context of diseases, our globalized world is providing many more opportunities for species to move around the world than they were there before. Now, they did it before. They moved on ocean currents and the winds and the air, we know, are rich in bacteria. So it's not as if nature wasn't already pretty good at moving viruses and bacteria around the planet, but undoubtedly there's more potential for nature to do that. So far as nature's concerned, that may be rather a good thing. It means that species can move around faster to find new habitats, new environments in which to prosper. The coronavirus has clearly done very well out of our vulnerability. That species has prospered fantastically. But of course, there's a downside for us, and there may be other downsides as well. So, you know, we live in a globalized world where the risks are higher, but maybe there's an upside to it as well. Clearly, pandemics are in our globalized world are potentially a major threat to human society in its current form. And I certainly wouldn't wish to kind of downsize that. That's a real and current issue that we as a global society are going to have to deal with. And we're beginning to have to think about that. But it's not a problem for nature. It's a problem for us, I think. There's nothing wrong with that. I mean, you know, we live in a human-dominated world. There's an awful lot of us, and we are, you know, we're the dominant species, and we've got to recognize that and live with that. And I think that's a perfectly reasonable approach. So I think, you know, in the real world, we just have to recognize that there is a distinction between, if you like, what nature and the big picture wants, and what we, in our rather constrained, small, short-term view world, find convenient. People talk a lot about fragile nature. Well, I don't think that nature in the round is very fragile. It's human society that is fragile. If alien species can repopulate badly polluted or damaged or flooded or whatever it is, areas that have been damaged by human activity, then that seems to me something that we ought to applaud and sort of stand back and applaud. In the end, we may get back to something rather more similar to what was there before, but it will be the alien species that, if you like, prepared the ground for that. And that's something we actually see quite a lot in the real world, is that alien species finding no predators and finding, you know, sometimes they get lucky and they find an environment in which they can really boom in a great rush. But quite often that boom doesn't last so long and they find a new place in the environment. They don't disappear entirely, but their dominance can be quite short-lived. And that is kind of what happens in nature, but it also tends to happen on a much bigger scale in the very disrupted environments that humans have created, whether that's through agriculture or industrial pollution or indeed through climate change. So I think we need to be a bit more relaxed about some of these things. It's dangerous to think about species as good or bad. It's dangerous to think about change as either good or bad. My bottom line sense about conservation is that it's that adaptability that we need to encourage. But more to the point, I think nature will do that very well. If we want to reforest the planet, we don't go around planting. We stand back and let nature do it. And in most places, most of the time, nature will seed the reforestation. And not only will it do that, it will do it in a much more sophisticated way, in a much more sustainable way than we could ever attempt with our rather primitive ideas about what will grow where. I mean, yes, we intervene and we garden and we play around and we try organize things as we may want them to be, but we're not very good at it, to be honest. And if we find ourselves in a fight with nature, we're bound to lose. I'm very strongly of the view that if we're going to advance our thoughts about nature or about climate change or many of these other things, it probably won't be scientists that lead the way. I mean, scientists are important and valuable, but culturally, most people are much more attuned to artistic representations of things. You know, we're much more likely to go and see a movie about something than to read the scientific paper. I absolutely believe that the culture and probably religion and other social norms and, you know, the whole wider sense of society is really important in addressing an issue like climate change, an issue like restoring nature on our planet.
Wir werden unsere Lebensräume weiter überformen und umgekehrt werden wir von unseren Lebenswelten geformt. Gemeinsames Überleben scheint nur dann möglich, wenn wir diese Prozesse nicht weiter leugnen oder in andere Richtungen schauen und argumentieren. Das Schlusswort überlassen wir daher nochmals Fred Pierce mit einer Passage aus dem Buch Die neuen Wilden.
Niemand möchte, dass Arten aussterben. Vielleicht lässt sich dieser Prozess verlangsamen. Ich hoffe es. Aber verhindern kann man ihn nicht. Naturschützer sollten vor allem nach Möglichkeiten suchen, wie sie die Wiederbelebung der Natur unterstützen können. Deshalb sollten sie das Neue fördern, statt unentwegt Zeit und Geld in den zu Scheitern verurteilten Versuch der Bewahrung des Alten zu investieren. Das Neue willkommen zu heißen, herauszufinden, was in der neuen Welt möglich ist, wird häufig auch bedeuten, mit alten Feinden Frieden zu schließen. Denn erfolgreiche fremde Invasoren werden sich zunehmend in der Natur durchsetzen. Sie sind die Gewinner und wahrscheinlich die Retter. Sie sind diejenigen, die die Brachen zurückerobern, aus den Spalten urbaner Betonwüsten hervorbrechen, die Neubelebung degradierter Wälder anschieben und den Härten des Klimawandels standhalten können. Im Anthropozän ist der Festungsnaturschutz ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Menschen sind unausweichlich ein Bestandteil der Landschaft. Es gibt keine ursprünglichen Ökosysteme und keine Blaupausen, die zeigen, wie sie einmal aussehen könnten. Was auch immer wir uns unter einer ursprünglichen Vergangenheit vorstellen, ihre Verwirklichung wird immer der beständigen Hege und Pflege bedürfen. Die alte Wildnis ist tot, aber die neue Wildnis blüht und gedeiht und das umso mehr, wenn wir ihren Willen lassen. Die Natur kehrt nie um, sie schreitet immer weiter voran. Fremde Spezies, die Vagabunden, sind in dieser ständigen Erneuerung die Pioniere und Siedler. Ihre Invasionen sind für uns vielleicht nicht immer angenehm, aber die Natur wird sich auf ihre eigene Weise zurückverwildern. Das sind die neuen Wilden in einer neuen Wildnis.
Aus Die neuen Wilden von Fred Pierce. In deutscher Übersetzung 2016 beim Ökom Verlag erschienen. Das war ein Hörbeitrag im Rahmen des Post-Coronal Lab. Mehr über das Lab und weiteren In- und Output findet ihr auf www.postcoronal.org. Diese Folge ist gewidmet
Ambrosia artemisifolia, Opuntia ficus indica, Prunus serotina, Robinia
pseudoacacia,
Ailanthus altissima, Falloppia japonica, Heraclium mantegazianum, Sympatiens glandulifera, Robinia pseudoacacia, Robinia pseudoacacia.
Das war Super Science Me auf Radio Orange 94.0. Danke an Sabrina Bühn und das ganze postkoronale Lab für die schöne Kooperation. Julia Grillmeier sagt euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei
Super Science Me.